Ja, guten Morgen. Kinder, es ist wirklich nicht einfach hier vorne stehen und ich kann euch verstehen, dass einige nicht nach vorne wollten. Ich würde jetzt auch am liebsten meine Sachen packen und abhauen. Soll ich das machen? Nein. Oh, einige sagen sogar ja. Ich glaube, ich bin schon zu groß dafür. Ihr dürft das noch machen, aber für mich ist das schon zu spät. Wisst ihr, eigentlich wollte ich mit einer Frage hier starten, aber Eduard hat das unbewusst vorweggenommen. Ich hab mir mal so eine Frage gestellt, wie nennt man eigentlich diese Zeit zwischen Neujahr und Weihnachten? Ich wusste das nicht. Ich musste danach googeln. Aber eigentlich ist diese Redewendung gar nicht so unbekannt. Zwischen den Jahren, Eduard hat das gesagt. Wer wusste das? Legt mal die Hand. Zum Glück sind das nicht alle, sonst wäre ich hier der Einzige und das würde nicht gut ankommen. Ja, was machen wir Deutsche in dieser Zeit, zwischen diesen Jahren? Womit beschäftigen wir uns? Und ich habe da eine Studie rausgefunden, beziehungsweise eine von 2005. Ich habe leider keine aktuelleren gefunden, aber ich glaube, die Zahlen, die werden sich auch jetzt nicht so stark verändern. Und da sehen wir, dass 50% der Deutschen sich besuchen. Also das heißt, sie besuchen ihre Familie oder sie besuchen ihre Freunde. Und 33% tun gar nichts. Ich weiß nicht, wer sich hier wiederfindet, aber ich glaube, es werden hier auch so einige sein, die einfach sich entspannen, sich zurücklegen und vielleicht über die Vergangenheit nachdenken oder so. Und 32% nehmen sich Zeit, ein gutes Buch zu lesen. Und daraufhin habe ich mir angefangen, Gedanken zu machen, worüber soll ich in dieser Zeit zwischen den beiden Feiertagen zu predigen. Wo der Deutsche mit seiner Familie und den Freunden halt die Zeit verbringt, gefolgt von Nichtstun und ein gutes Buch lesen. Und da fielen mir zwei Wörter ein. Zerstörung und Wiederaufbau. Wieso gerade diese zwei Wörter? Das klingt doch ganz schön hart. Das passt irgendwie überhaupt nicht zwischen diesen Feiertagen, da wo wir fröhlich sind, da wo wir schön essen mit der Familie und diese gute Zeit genießen. Und dann diese zwei Wörter, Zerstörung und Wiederaufbau. Aber weil ich und die meisten von uns jetzt diese Früchte genießen dürfen, die wir nicht gepflanzt haben, lohnt es sich, einmal darüber nachzudenken. Wir sind diejenigen, die jetzt so diese Feiertage, diese Feste feiern dürfen, mit Familien und Freunden, in Frieden und in Ruhe und in völliger Stille. Wir sind diejenigen, die sich leisten können, auch mal nichts tun, auch mal ein Buch, ein gutes Buch lesen zu können. Ich werde heute drei Punkte ansprechen. Erstens die Zerstörung, zweitens die Besinnungszeit und drittens den Wiederaufbau. Ich werde heute so ein bisschen unser Land mit einbeziehen, damit unsere Dankbarkeit an Größe gewinnen kann, damit wir Gott in so einer guten Zeit, in der wir jetzt leben, nicht vergessen. Vor allem wir Jüngeren, die wir die Vergangenheit nur auch aus der Geschichte kennen. Ich glaube, das tut uns allen gut, zwischen den Feiertagen auch mal über diese Zeit nachzudenken. Wo der Deutsche die Feiertage nicht wirklich in Freude und in dieser Ruhe feiern konnte, wo die Tische nicht so fett gedeckt waren wie bei uns jetzt heute, vor allem bei den Russlandsdeutschen. Wir starten mit einem Rückblick. Wir gehen zurück in die dunkelste Zeit der deutschen Geschichte. Es ist Mai 1945. Deutschland ist ein Trümmerhaufen. Egal, wo man hinschaut, es ist grau, es ist hässlich und es ist zerstört. Diese ganzen Luftangriffe der Alliierten, sie hinterließen in Deutschland mehr als 1 Milliarde Tonnen Trümmer und Schutt. Und hier waren nicht nur die großen Städte betroffen, sondern jede Stadt, die mindestens 50.000 Einwohner hatte. Denn die englischen und die amerikanischen und auch die russischen Kampfflieger, sie haben hier für klare Verhältnisse gesorgt und haben Deutschland in Schutt und Asche gelegt. Das Ziel mit diesen Luftangriffen war, dass die Infrastruktur und die Industrie in Deutschland, im Deutschen Reich, geschwächt werden sollte. Und das haben sie gemacht, damit man ein schnelleres Kriegsende erzielen konnte und den Nationalsozialismus zu vernichten. Und das haben sie auch mit Erfolg gemacht. Am 7. Mai 1945 unterzeichnete Deutschland die Kapitulationsurkunde, die dann einen Tag später in Kraft gesetzt wurde. Und was jetzt folgt, das hat mich überrascht. Es war der Amerikaner, der den Deutschen half, Deutschland, das Land, wieder aufzubauen. Wie haben die das gemacht? Der amerikanische Außenminister George Marshall, er hat ein Wirtschaftsprogramm erstellt, das sehr bekannt wurde. Und das ging in die Geschichte ein mit dem Namen der Marshallplan. Durch diesen Marshallplan bekam Deutschland, aber auch andere europäischen Länder, die mit dieser Zerstörung betroffen waren, die haben insbesondere Hilfe für diesen Wiederaufbau in Form von Finanzen, Rohstoffe, Lebensmittel und Sachgüter bekommen. Wisst ihr, da wurde erst zertrümmert, aber dann auch wieder aufgebaut. Wie ist sowas überhaupt möglich? Deutschland richtete so ein verheerendes Leid an, diesem Zweiten Weltkrieg. Und am Ende wird es von denen mit aufgebaut, die Deutschland in Schutt und Asche gelegt haben. Und mir ist aufgefallen, dass wir so eine ähnliche Geschichte auch in der Bibel finden. Nicht was die Schuld betrifft, sondern wie das Ganze so abgelaufen ist. Zerstörung, Besinnung und der Wiederaufbau. Und zwar finden wir das Ganze zu der Zeit, als der babylonische König Nebukadnezar die Weltmacht hatte. Lass uns diese Stelle lesen. Wir lesen sie aus Jeremia Kapitel 52 ab den Verse 12 bis 15 und ich lese die aus der Schlachterbibel. Aber am 10. Tag des 5. Monats, das war das 19. Jahr des Königs Nebukadnezar, des Königs von Babel, kam Nebuzaradan, der Oberste, der Leibwache, der von dem König von Babel stand, nach Jerusalem. Und er brannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser von Jerusalem nieder. Und jedes Haus der Vornehmen verbrannte er mit Feuer. Und das ganze Heer, der Chaldäer, das bei den Obersten der Leibwache war, zerstörte er alle Mauern von Jerusalem ringsum. Und einige von den Geringen des Volkes und den Überrest des Volkes, der in der Stadt übrig geblieben war, samt den Überläufern, die zum König von Babel übergegangen waren, und den Rest der Handwerker führten Nebuzaradan, der Oberste der Leibwache, gefangen hinweg. Und hier kommen wir zu dem ersten Punkt, die Zertrümmerung. Gott lässt hier zu, dass Babylon das Land Gottes zerstört und das Volk in die Gefangenschaft wegführt. Ein Volk, das er liebt. Ein Volk, das er aufgebaut hat. Es ist mit ihm über Höhen und Tiefen gegangen. Er hat mit diesem Volk Geschichte geschrieben. Wieso zertrümmert Gott jetzt dieses Land? Was hat ihn dazu bewegt? Ganz einfach. Sie haben den Vertrag, den sie mit Gott geschlossen haben, nicht gehalten. Sie haben ihn mehrfach gebrochen und haben all diese Warnungen, die Gott an sie durch die verschiedenen Propheten geschickt haben, die haben sie nicht gehalten, ignoriert. Und wir finden diesen Vertrag in 3. Mose Kapitel 26 und dann noch einmal in 5. Mose Kapitel 28. Und da ist alles aufgelistet. Segen und Fluch. Halten Sie die Gebote ein, dann wird es Ihnen gut gehen. Halten Sie die Gebote nicht ein, dann wird es Ihnen schlecht gehen. Das Volk wollte nicht mehr auf Gott hören. Das Volk wollte nicht mehr das tun, was Gott an Gebote für sie vorgeschrieben hat. Sie wollten ihre eigenen Wege gehen. Sie liefen irgendwelchen Göttern nach. Sie suchten diese Ungerechtigkeit. Sie taten, was Gott völlig missfiel. Und jetzt sitzen die Israeliten vor einem großen Problem. Wir Deutsche haben so einen Vertrag nicht, wie Gott mit den Israeliten geschlossen haben. Gott hat nicht gesagt, was wenn ihr Deutsche meine Gebote nicht einhält, dann wird es euch schlecht ergehen. Ihr werdet pflanzen, aber nichts ernten. Ihr werdet bebauen, aber die Heuschrecken werden es wegfressen. Nein, aber Gott hat uns und für die ganze Welt ein Handbuch gegeben, wo alles Notwendige drin steht, wie wir unser Leben erfolgreich führen können, wie wir Frieden mit Gott finden können. Und das ist die Bibel. Und wenn wir von diesem Handbuch, das Gott uns gegeben hat, nicht gebrauchen, dann wird unser Herz keine Heilung finden. Nach außen kann alles gut aussehen, aber innerlich, im Herzen, da kann Zerstörung herrschen. Und das gilt nicht für Menschen, die da draußen sind, die nichts mit Gott zu tun haben, sondern auch für uns, die wir hier sind, die wir Gott gut kennen. Wir wissen genau, wie wir leben sollen, aber wie oft machen wir es nicht? Wir wissen, dass wir dem anderen nichts Böses wünschen sollen. Und doch wünschen wir manchmal dem anderen was Böses. Wir sollen nicht über den anderen lästern. Und doch lästern wir hin und wieder mal über den anderen. Wir sind nicht frei von all diesen Dingen. Egoismus, Lieblosigkeit, Neid, Stolz. Es ist alles da. Es wartet nur darauf, ausgebrochen zu werden. Wie hat Gott auf die Sünde des Volkes reagiert? Lass uns die Verse 2 und 3 aus demselben Kapitel, aus dem Kapitel 52 lesen. Und so wie König Joachim tat Zedekia, was Jahwe verabscheute. Doch jetzt war das Maß voll. Jahwe war so zornig über die Leute von Juda und Jerusalem, dass er sie aus seinen Augen wegschaffen ließ. Dann lehnte sich Zedekia gegen den König von Babylon auf. Was für eine heftige Aussage. Man kann hier diesen Zorn Gottes förmlich spüren. Man kann ihn richtig raushören. Er war so zornig über die Leute, dass er sie aus seinen Augen wegschaffen ließ. Gott hatte hier genug. Sie haben das Fass überlaufen lassen. Es ist ja nicht so, als würde Gott plötzlich so reagieren. Ich habe schon gesagt, bevor Gott ein Gericht an Israel geübt hat, hat er sie vorher gewarnt. Und das nicht nur einmal, sondern mehrfach. Aber sie wollten nicht auf ihn hören. Und jetzt müssen sie mit diesen Konsequenzen leben. Und so wurde das Land in Schutt und Asche gelegt und in die Gefangenschaft weggebracht. Deutschland machte mit diesem Zweiten Weltkrieg auch die Rechnung ohne Gott und wurde in Schutt und Asche gelegt, so dass wir bis heute mit diesen Konsequenzen leben müssen. Wir wissen und sehen anhand der Geschichte Israels, aber auch aus verschiedenen anderen Büchern, dass Gott der ist, der die Könige einsetzt, die aber genauso auch wieder absetzt. Er ist derjenige, der entscheidet, wer fällt und wer steht. Gott hat hier alles im Blick. Er weiß genau, wann das Maß der Sünde voll ist. Lass uns nicht darauf warten, dass das Maß der Sünde in unserem Land voll wird. Lasst uns weiter für unser Land beten, für die Politiker, für die Mitmenschen in unserem Land, die von Gott nichts wissen wollen. Wie oft hört man, dass wir Deutsche sehr undankbar sind? Wir können über jeden und alles meckern. Angefangen mit dem Wetter, mit der Arbeit, mit dem Nachbarn, mit den Politikern, über die Gemeinde. Wir finden immer einen Grund. Das sind alle Sünden, die wir nicht nur gegen den Menschen, sondern gegen Gott bringen. Wir müssen bei uns selber anfangen, diese Dinge zu verändern. Und das können wir nur, wenn wir das mit Jesus tun. Anders wird es nicht funktionieren. Aus uns heraus wird das nicht funktionieren. Und ich hoffe, dass niemand von uns das erleben muss, was unsere Vorväter im Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Leid, Hunger, Trauer, Gewalt und Tod. Lasst uns beten, dass Gott Deutschland weiterhin segnet und dass wir diese Zerstörung nicht nochmal erleben müssen. Kommen wir zum zweiten Punkt, und zwar zu der Besinnung. Diese zwei Punkte, der zweite und der dritte Punkt, die sind sehr ähnlich. Oder was heißt sehr ähnlich? Die bauen aufeinander auf. Der Wiederaufbau, der kann nicht funktionieren, wenn wir diesen zweiten Punkt auslassen, diese Besinnung. Und zwar, wenn wir so eine Zerstörung erleben, als Volk oder auch persönlich, dann schenkt Gott uns immer eine Zeit, wo wir über all das nachdenken können, wo wir in uns gehen können. Und das ist Gnade Gottes, dass er uns überhaupt so eine Zeit schenkt. Wir rebellieren gegen ihn und Gott schenkt uns eine Zeit des Nachdenkens. Er zerstört uns nicht völlig. Ja, es kann sein, dass er uns etwas wegnimmt. Vielleicht etwas Materielles oder irgendeine andere Sache. Aber er zerstört uns nicht völlig, obwohl wir es verdient hätten. Das Volk Gottes musste erstmal 70 Jahre in der Gefangenschaft bleiben. Was ging wohl bei den Israeliten alles so durch den Kopf? Ich denke, dass sie erstmal sehr vieles zu beklagen hatten. Den Verlust der Gefallenen aus der Familie, aus den Angehörigen, den materiellen Verlust, den Verlust des Landes. Vielleicht gingen auch einige in sich und sagten sich, hätte ich doch auf Gott gehört. Dann wäre all das nicht passiert. Hätten wir doch unser Leben geändert. Wieso wollten wir das nicht? Wie oft finden wir uns in dieser Situation wieder? Wir haben uns schuldig gemacht und dann gehen wir in uns und fangen an zu klagen. Und hier schenkt Gott uns diese Zeit der Besinnung. Die Deutschen haben nach dem Krieg viel zu beklagen gehabt. Einen Verlust in jeder Hinsicht. Deutschland hat sich aber besinnt. Sie haben haben eingesehen, dass sie falsch gehandelt haben, dass sie an anderen Völkern sich schuldig gemacht haben. Und die Kirchen wurden wieder voll. Die christlichen Werte wurden wieder erhoben. Der Bundeskanzler Konrad Adenauer bekannte sich in seiner ersten Regierungserklärung am 20. September 1949 ausdrücklich zum Geist christlich-abendländischer Kultur als Fundament seiner Kanzleischaft. Lasst uns diese Bedenkzeit, die Gott uns schenkt, positiv nutzen, darüber nachzudenken, dass wenn wir so weiterleben ohne Gott, ohne den Frieden, den er uns geben will, dann werden wir verloren gehen. Wir haben jetzt Weihnachten hinter uns. Und du hast vielleicht in diesem Stress, dass du Geschenke besorgen musstest, diese ganzen Feiertage mit der Familie, mit der Großfamilie und ja, über diese Zeit nicht nachgedacht, die Gott gegeben hat. Warum Gott Mensch geworden ist, warum er dir diesen Frieden ja, schenken möchte. Gott will, dass dein Leben einen Sinn hat. Der möchte, dass du darüber nachdenkst. Vielleicht geht es dir jetzt gerade nicht so gut. Nicht, weil du irgendwas Materielles, dass dir da irgendwas fehlt, sondern es ist eher so eine Unruhe, so in dir diese Unzufriedenheit. Dann frag Gott, wieso du dich jetzt genauso fühlst. Vielleicht bist du gerade mit jemandem in Streit und es geht schon länger so. Dann denk darüber nach, wie du das aus der Welt schaffen kannst. Aber es muss nicht immer so belastend sein. Es müssen nicht immer diese belastenden Sachen sein, sondern vielleicht sitzen hier die meisten und sind überglücklich, so dass es euch an nichts fehlt. Dann kannst du trotzdem diese Zeit nutzen und über ganz andere Dinge nachdenken. Zum Beispiel so wie kann ich mehr mit meinen Kindern diese Zeit nutzen und ihnen die Zeit halt verbringen, für die Kinder da zu sein. Oder vielleicht packe ich mal heute nach dem Mittagstisch an und räume das Geschirr weg. Oder du fängst mal an zu saugen, ohne dass du jedes Mal, also die Wohnung zu saugen, ohne dass du jedes Mal aufgefordert werden musst. An solchen Sachen, da können wir eigentlich immer dran arbeiten. Denn Gott fordert es von uns, dass wir diese guten Sachen immer wieder tun. Kommen wir zum dritten Punkt, dem Wiederaufbau. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Nach diesen 70 Jahren haben die Perser die Weltmacht an sich gerissen. Und unter dem König Kyros durften die Israeliten wieder in ihre Heimat zurück. Wir lesen das in Esra Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Im ersten Regierungsjahr des Perserkönigs Kyros sollte sich erfüllen, was Jahwe durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte. Jahwe bewegte den König dazu, in seinem ganzen Reich folgende Verfügung mündlich und schriftlich bekannt zu machen. Kyros, der König von Persien, gibt bekannt, Jahwe, der Gott des Himmels, hat alle Königreiche der Erde in meine Gewalt gegeben. Nun hat er mich beauftragt, ihm in Jerusalem, in Judäa, einen Tempel zu bauen. Wer von euch zu seinem Volk gehört, möge nach Jerusalem in Juda hinaufziehen, wo Jahwe, der König Israels, wohnt und sein Haus bauen. Und sein Gott möge mit ihm sein. Gott steht zu seinem Wort. Er hat es ihnen verheißen und das hat er auch eingehalten. Er hilft ihnen hier, das Land wieder aufzubauen. Gott nutzt hier einen persischen König, einen Ausländer, um Israel wiederherzustellen. Und unter Haggai und Sacharja wird dieser Tempel aufgebaut. Und unter Esra kam diese Erweckung in das Land. Und unter dem Statthalter Nehemia wurde die Mauer wieder aufgebaut. Es vergehen einige Jahre und alles läuft wieder. Das Opfersystem, die Gottesdienste konnten wieder gefeiert werden. Die Routine, der Alltag, der war wieder komplett da. Israel wurde wieder aufgebaut. Gott hat hier das Unmögliche wieder möglich gemacht. Das Volk lebt wieder in ihrer Heimat. Nicht ganz unabhängig, aber in Frieden. Und jetzt schaut euch Deutschland an. Es sind jetzt 74 Jahre vergangen. Merken wir was von dem Krieg? Alles ist wieder aufgebaut. Die Wirtschaft, die läuft, auch wenn die jetzt 2019 nicht ganz so gut, dass einige Firmen ein bisschen leiden, aber wir sind immer noch reich. Wir spüren persönlich zu Hause nicht. Wir haben Autos, wir haben Häuser, wir haben Arbeit. Wir können jede Zeit ins Geschäft gehen und uns kaufen, was wir wollen. Und hier kommt wirklich niemand zu kurz. Selbst am Weihnachten. Wir beschenken uns reichlich. Wir haben Hausärzte um die Ecke, wir haben Krankenhäuser, ein gutes soziales System. Alles funktioniert wieder. Und ich denke, wenn die Schulen, die Medien oder auch in den Filmen diese Denkmäler und unsere Nachbarn uns nicht daran erinnern würden, dass wir einen zweiten Weltkrieg geführt haben, dann würden wir das bestimmt vergessen. Wir sehen hier, wie Gott ist. Wir haben gottlos gelebt. Wir haben einen schrecklichen zweiten Weltkrieg geführt. Gott musste erstmal Deutschland zerstören lassen. Und dann fingen wir erst an, uns zu besinnen. Und Gott hat uns dann wieder aufgebaut. Er hat uns komplett wiederhergestellt, genauso wie das Volk Israel. Gott geht oft so vor, weil wir es anders nicht verstehen wollen. Gott muss uns erst abbremsen. Das, was wir aufbauen, das muss er erst zerbrechen. Damit wir wach werden und erkennen, dass wir so nicht mehr weitermachen können. Zum Glück haben wir diesen dritten Punkt, diesen Wiederaufbau. Das gibt mir persönlich und uns sollte es diese Hoffnung geben, dass das ist die beste Nachricht, die man so bekommen kann. Hier ist Gott selber persönlich dabei, uns aufzubauen, uns wieder herzurichten. Er will uns vom Boden erheben und uns wieder auf die Beine stellen. Und ich finde, das ist eine blühende Zeit, wenn Gott an uns arbeitet. Eine Zeit der positiven Veränderung. Wenn wir Menschen etwas Altes in die Hand nehmen und es dann restaurieren und es dann funktioniert, dann freuen wir uns darüber. Ob es jetzt irgendeine Kleinigkeit ist, ein Spielzeug oder ein Oldtimer, irgend so ein Auto, ein altes Auto, dann freuen wir uns darüber, wenn wir es komplett restauriert haben. Und wir freuen uns auch darüber, wenn wir sehen, wie Menschen aus dem 16. oder aus dem 17. Jahrhundert ganz wirklich, wirklich alte Sachen wiederherstellen. Wie groß muss bei Gott die Freude sein, wenn er uns herrichten darf, wenn er an uns arbeiten darf. Diesen Wiederaufbau in unserem Leben kann aber auch wirklich nur Gott machen. Alle unsere eigenen Werke, die werden nicht bestehen, sie werden zerbrechen. Und Gott hat es mit dem Volk Israel geschafft, er hat es mit Deutschland geschafft und er wird es auch mit uns schaffen. Aber es geschieht nur dann, also es geschieht nicht von alleine, sondern nur dann, wenn wir unsere Probleme auch Gott bringen, wenn wir zu ihm gehen, wenn wir an die richtige Adresse gehen, ja. Und das ist egal, ob du jetzt Christ bist oder auch nicht. Ob du vielleicht auch ein Leben lebst zwischen den beiden Seiten. Es liegt in unserer Hand, dort Veränderungen zu erleben, wo es bei uns am meisten schmerzt. Gott kann dir alles geben. Den Glauben, den Frieden, die Freude und das ewige Leben. Und ich glaube, wir alle laden immer wieder irgendwelche Päckchen auf uns, das uns zu Boden drückt, das uns mutlos macht. Vielleicht ist es die Beziehung mit deiner Frau. Du merkst, deine Ehe, sie läuft nicht mehr rund. Ihr streitet euch oft, werft Dinge an den Kopf, die einen verletzen und du merkst, dass da nicht mehr viel Liebe übrig ist. Und es scheint so, dass die Ehe in die Brüche gehen will. Und hier ist Gott. Er bietet dir den Wiederaufbau. Er möchte, dass deine Ehe funktioniert, denn das ist sein Werk. Er hat diese Ehe geschaffen. Und er weiß ganz genau, wo der Schuh drückt. Vielleicht ist hier einer, der sich mit seinen Eltern verkracht hat. Die Beziehung, die ist immer irgendwie angespannt. Man ist nur noch von den Eltern genervt. Vielleicht bist du auch schon verheiratet und du willst deine Eltern gar nicht mehr besuchen, weil sie dir zu anständig geworden sind. Und Gott weiß genau, wo hier er dir Abhilfe geben kann. Er möchte dir hier auch die Wunden schließen. Er möchte dir unter die Arme greifen und dir hier helfen, damit du diesen Frieden wieder bekommst mit deinen Eltern. Und jetzt vielleicht auch an uns Eltern. Wir wissen, wann wir an unseren Kindern uns schuldig machen. Und das ist auch nicht das Problem. Das wird immer wieder vorkommen. Das Problem ist, dass wir zu stolz sind, oft bei unseren Kindern um Vergebung zu bitten. Und hier leidet dann die Beziehung zwischen den Kindern. Aber Gott weiß, dass du eigentlich das nicht möchtest, diesen Streit oder diesen Stolz. Er sieht, dass du das überwinden möchtest. Aber du musst schon zu ihm gehen mit dem Problem. Und du musst bei Gott bitten, dass er dir hier, dass er dir hilft. Ich komme zum Schluss. Zerstörung, Besinnung und der Wiederaufbau, der geschieht nicht einfach zufällig. So wie wir das in dem Beispiel an unserem Land oder an dem Volk Israel gesehen haben. Es ist ein Prinzip Gottes. Es muss nicht immer so sein. Aber Gott wendet es oft an. Das heißt, wenn es dir gerade schlecht geht, dann ist es nicht unbedingt, dass Gott jetzt hier dich zerstören möchte oder irgendwas geschieht, wo Gott sich verschuldet. Sowas gibt es nicht. Das wissen wir. Denn alles passiert zu unserem Besten. Aber bei mir, in meinem Leben, da habe ich das erlebt. Gott musste mich erstmal zerstören, damit ich überhaupt zu einer Besinnung mich besinnen kann. Und dann fing ich an, über mich nachzudenken. Und dann habe ich mich bekehrt. Ich wusste, dass so mein Leben nicht in Ordnung ist, wie ich gelebt habe. Und danach hat Gott mich angefangen, Stück für Stück zu verändern. Ich durfte sein Kind werden. Und genau das wünsche ich dir heute. Wenn du diesen Frieden mit Gott noch nicht hast, dann lass dich von Gott wieder aufbauen. Lass dich von ihm verändern, Stück für Stück. Amen. Ich möchte mit euch kurz beten.